Erste Herausforderung geschafft. Guten Morgen. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Der eine oder andere kennt mich. Du hast zu mir gesagt, man kennt sich mit der Maske gar nicht. Und dann war die Freiheit da, mich zu duzen, als ich gesagt habe, ich bin der Volker, man kann mich gerne duzen. Und meine Mutter hat mir auch beigebracht, Leute zu siezen, wenn euch das lieber ist, nach dem Gottesdienst machen wir das auch. Volker Hiller, ganz kurz Profil, weil ich nicht weiß, wer von euch mich kennt, und dann ist vielleicht angenehmer, man weiß so ein bisschen, mit wem man es zu tun hat. Ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde Reutlingen. Da hattet ihr vor kurzem den Maurizio da und mein Vater, den Reinhold. Genau, ich bin verheiratet mit der besten Ehefrau von allen, mit der Kadi. Ja, tut mir leid. Für den Rest äußerst sympathische Person, und wenn es nach unseren Töchtern geht, manchmal auch ein bisschen streng. Sagen die. 3 Töchter, 12, 9 und 6, die mich immer wieder in neue Welten einführen. Gestern Abend gab es Modeshow. Könnt ihr mir glauben, ich bin mit einem Bruder groß geworden. Das haben wir nicht einmal gemacht. Einmal neue Erfahrung. Genau, ich darf in die FEG in Reutlingen gehen. Bin ich sehr, sehr dankbar für die Gemeinde, die Gott uns da anvertraut oder die er uns schenkt, um uns zu formen. Wir sind sehr dankbar für den Zusammenhalt, gerade in den letzten 18 Monaten, die Zeit, durch die wir durchgehen, die sehr spezielle Zeit. Und ich bin sehr dankbar für die Einmütigkeit, die er uns auch innerhalb der Leitung gibt, was ich immer mehr absolut als ein Geschenk sehen kann. Also gerade bei den vielen außergewöhnlichen Situationen und Entscheidungen, die anstehen, ich sage, das machen wir nicht, das liegt nicht an einem tollen Team, sondern das ist wirklich gesegnet. Sehr, sehr froh. Da dürfen wir ein Projekt in Angriff nehmen, was der eine oder andere kennt vielleicht die Räumlichkeiten, die untere Gerberstraße 3. Und da gab es früher einen Weinkeller unten drin und wir legen den jetzt trocken. Das wird eine größere Sache, aber das ist auch ein vollwertiger Raum nimmt. Und ihr kennt euch mit Bauprojekten aus. Das war für mich sehr ermutigend zu sehen, was hier passiert ist, auch wenn, wie der Markus zu mir meinte, man wird gern schon weiter sein. Das ist eure Perspektive, genau. Und unsere ist, das ist echt toll zu wissen, dass ihr da seid, dass Gott hier wirkt, an euch wirkt. Und ob ihr es wisst oder nicht, das ist uns eine Ermutigung, auch in Momenten, wo ihr uns nicht seht. Genau. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar ein Puzzle. Wer von euch macht denn gerne Puzzle? Ja, 2, 3, nicht so viele. Ja, vor allem, da steht 1000 drauf, gell? Meine Güte, 1000. Also wir haben das ein bisschen entdeckt als Familie, so in den letzten Monaten, die Puzzles wieder. Und als Kadi ankam mit diesem 1000 Teil, habe ich auch gedacht, oh, da werden wir ja nie fertig. Aber es geht dann doch in 2, 3 Tagen. Die Motivation der Mädels hätte ich mir etwas größer vorgestellt. Da arbeiten wir noch hin. Genau. Was mir sehr gut gefällt an Puzzlen ist, dass du so einen Blick fürs Detail kriegst, gell? Dir fallen Sachen auf, wenn du das Bild einfach nur angucken würdest, ihr könnt es jetzt eh nicht sehen, das sind große Bauwerke auf der ganzen Welt. Genau. Und dann sieht man auf einmal, wie sie die Fenster angeordnet haben oder wo da noch kleine Figuren stehen oder das dann Rundgang ist, um den man rumlaufen kann. Und es hilft bei so einem Puzzle sehr, wenn man den Deckel noch hat. Dann, weil, warum? Ja, man hat einen Überblick, gell? Man hat so einen Gesamtüberblick. Braucht man für die Orientierung so einen Gesamtüberblick. Markus, ich vertraue dir das mal an. Danke. Und da habe ich gedacht, eigentlich erinnere mich das ein bisschen an mein Leben. Da kommt es ja auch manchmal vor, als ob ich so ein Puzzle hätte, aber ohne Deckel. Und Gott hat den für mein Leben. Gott hat den für dein Leben, einen Entwurf. Und der setzt sich zusammen aus vielen Begegnungen und Erfahrungen und Beziehungen. Aber der Rahmen da drin ist, dass er eine Beziehung haben möchte zu dir. Dass er sagt, ich habe ein Puzzle von deinem Leben, das setzen wir zusammen. Und da würde ich sagen, mein Lebenspuzzle hat ein bisschen mehr als 1000 Teile gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dieses fertige Bild, das Gott hat, ist eine enge Gemeinschaft. Und das Tolle ist, diese enge Gemeinschaft, diese Beziehung, die ist nicht erst da, wenn das Bild fertig ist, sondern in jedem Teilchen steckt es schon mit drin. Und vielleicht geht es dir so wie mir manchmal, wenn ich so ein Teilchen in der Hand habe, da denke ich, wo soll denn das hin? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man es dann reinsetzt, dann fügt sich's ein und sagst, oh, ist ja ganz klar. Und da wird eine Fläche geschlossen. Es ergibt einen Eindruck und es ergibt einen Sinn. Das Puzzle in meinem Leben empfinde ich als komplexer. Da stehen Entscheidungen an. Da sind Spannungen. Da sind neue Situationen. Ich habe vor kurzem ein Zitat gehört, ja, das trifft so zu, ein bedeutender Teil des Erwachsenwerdens ist zu merken, dass man mit Unsicherheiten einfach umgehen muss. Also das ist vielleicht für euch ist es selbstverständlich, weil ihr das erreicht habt, aber so aus der Perspektive des Kindes, das merkt, meine Eltern können nicht alles. Da gibt es einfach keine Antworten drauf. Wir haben diese Unsicherheiten. Und das Spannende ist, dass Gott an deinen Unsicherheiten interessiert ist. Das ist für ihn nicht beschwerlich und unter ferner Liefen, sondern das ist für ihn ein Thema. Und die Fragen gehen ja weiter. Wo ist unser Platz als Gemeinde? Wo ist euer Platz als Gemeinde? Wo ist ein Abwarten gefragt? Ein Vertrauen ganz speziell? Ein Schritt? So wie hier die Entscheidung, die ihr getroffen habt mit dem Ausbau, jetzt ganz plakativ. Und dann läuft es nicht so wie vorgestellt. In meinem eigenen Leben, bei meinen Entscheidungen, in den Spannungsfeldern, in denen ich stehe. Und das bringt uns zu unserem Predigtthema. Darf ich da mal bitten, dass man die Präsentation anmacht? Vor lauter Aufregung habe ich jetzt das erste schon verpasst. Genau. Gehen wir mal eins weiter, bitte. Ja. Zu unserem Thema bringt uns das. An Gottes Seite seine Treue und Führung erfahren. So schön auf Deutsch, durch dick und dünn. Durch dick und dünn. Und mein Anliegen wäre, dass euch der Text, den wir uns dazu anschauen wollen, 2. Mose 14, genauso eine Ermutigung sein darf, wie es für mich ist. Also schlagt es mal gern auf euren Bibeln oder digital, lade ich euch ein. Ich werde nicht alles vorlesen, aber wir werden immer wieder auf den Bibeltext zurückkommen, 2. Mose 14. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen ein Klassiker. Das ist der Zug des Volks Israel durch das Schilfmeer. Der ein oder andere mag es schon mal gehört haben. Und das ist so herausfordernd an Texten, die man schon gehört hat, zu sagen, jetzt machen wir die nochmal frisch und führen uns das echt vor Augen. Wie mit der Zeit, gell? Läuft die ganze Zeit, aber bewusst machen. Und wir wollen uns das in drei Portionen angucken. Das eine ist nämlich, weshalb und wie Gott beabsichtigt zu führen. Das wird auch der Fokus sein. Und die zweite Portion, wie wir darauf reagieren können. Und die dritte, auf was denn unsere Reaktion, unsere Entscheidung hinausläuft. Schauen wir uns die erste Portion an. Über Gottes Rettung und über harte Herzen. Um diesen Text richtig einordnen zu können, will ich ein bisschen den Bogen spannen. Ein ganz kleines bisschen. Und zwar zum Abraham. Man mag sich vielleicht erinnern, ich kann nicht mehr machen als erinnern, dass Gott Abraham eine Verheißung gegeben hat. Er hat ihn rausgerufen, der war ja eine x-beliebige Person, wenn man so will. Hätte auch ein Pfullinger sein können zu dem Zeitpunkt. Der ruft ihn einfach raus und sagt, ich habe mit dir was vor. Immer wieder total spannend. Einfach, der hat keine fromme Vorgeschichte oder irgendwas, sondern Gott hat ihn einfach berufen und gesagt, ich habe mit dir was vor. Und wie reagiert er? Er sagt, okay, ich gehe mit, ich lasse mich drauf ein. Ich glaube, dass das, was du mir verheißt, dass es stimmt. Ich habe mit dir was vor, Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen und ich habe noch ein bestimmtes Land für euch vorgesehen, dieses Israel. Er führt ihn hin über mehrere Etappen und dann kommt es später zu einer Hungersnot. Jakob muss über Josef nach Ägypten. Wir kürzen jetzt sehr ab und jetzt waren die Israeliten 430 Jahre in Ägypten. In der Zwischenzeit hat Gott Mose berufen, eine genauso dramatisch und spannende Berufungsgeschichte, auf die wir jetzt nicht eingehen, aber Mose lässt sich auch darauf ein und sagt, okay, Gott, du meinst es wohl ernst, ich lasse mich von dir gebrauchen. Er lässt sich darauf ein, geht zurück, Gott hat gesagt, ich will mein Volk rausführen, kommt nach Ägypten und trifft er dort auf offene Türen. Nicht so sehr, es braucht 10 Plagen. Wir leiden gerade unter einer, es braucht dort 10 Plagen, bis der Herrscher, bis der Pharao sagt, okay, ich lasse das Volk ziehen. Er muss es auf die Spitze treiben, dass der eigene Sohn des Pharaos stirbt. Und dann erst sagt er, okay, ich lasse euch ziehen. Und Gott führt sie raus und da steht eine Zahl drin. Also jedes Mal, wenn ich die lese, wie viele Leute da rausgeführt worden sind, gezählt wurden nur die Männer, 600.000 Männer. Wenn man jetzt sagt, wow, also Durchschnitt ein 3-Personen-Haushalt, dann sind es ja schon bald 2 Millionen Leute, die da rausgezogen sind. Wenn es 4 waren, bald 3 Millionen. Das muss ich mal vorstellen von der Masse an Menschen. Das ist wichtig jetzt auch für das, was folgt. Da sind da 2 bis 3 Millionen Menschen, die sich auf den Weg machen und die losziehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Text in 2. Mose 14. In den ersten 4 Versen, da weiht Gott Mose in seine Pläne ein. Er sagt ihm, welchen Weg sie nehmen sollen. Und es ist ein bisschen komisch, wenn man sich die Karte anguckt. Weil man würde ja sagen, wenn Gottes Vorhaben ist, die Leute nach Hause zu bringen, dann sollten sie doch schön der Küste entlang nach oben gehen und zack, wären sie in Israel. Und was macht er mit ihnen? Er führt sie ans Rote Meer, in den Süden, völlig in die falsche Richtung. Und es waren nicht Moses Pläne, sondern Gott hat mit ihnen was vor. Er führt sie nicht direkt in den Kampf. Das hätte also, wenn es an der Küste entlang gegangen wäre, wäre es unmittelbar zum Krieg gekommen. Er führt sie in den Süden. Immer noch mit der Absicht, sie zu retten. Das ist sein Anliegen. Und er weiht Mose in seine Pläne ein. Und dann lesen wir mal den Vers 4, weil hier die Begründung drin steht. Ich führe euch dahin. Und dann sagt er, dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt, ihnen, diesem Volk. Darauf will ich mich am Pharao und in seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Gottes Absicht ist hier, zum einen sein Volk zu retten. Das hat er schon immer vorgehabt mit Abraham, mit Josef, mit Jakob. Immer sein Volk zu retten, auch jetzt. Er will es retten. Aber er will sich auch verherrlichen, er will seine Größe zeigen. Und er führt sie wissentlich in eine Sackgasse rein. Nicht Moses Plan, Gottes Plan. Nachfolge, wenn du mit Jesus unterwegs bist, drückt sich auch darin aus, dass ich Gott verherrliche, dass ich ihn groß mache. Und es wird mir wirklich helfen, die Bibel zu verstehen und seinen Weg mit mir zu verstehen, wenn ich das in die Rechnung mit einbeziehe. Ich sage, es geht nicht darum, dass Gott mir ein angenehmes Leben macht, dass ich sage, Gott, ich gebe meine Entscheidungen an dich ab und was ich damit eigentlich meine ist, ich möchte, dass es möglichst geschmeidig läuft, sondern zu sagen, es geht darum, dass du verherrlicht wirst. Er hat mich geschaffen, dass wir gemeinsame Sache machen, dass er verherrlicht wird. Und sie machten es so. Weiter geht es dann in Versen 5 und 9. Jetzt kommt der Pharao. Könnte man sagen, Gott verstockt Herzen. Der Pharao, der hat da ein Aha-Erlebnis. In Vers 5 heißt es, da wandelte sich das Herz des Pharaos. Der sagt sich, was haben wir getan? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Die ganzen Pläne, die wir hatten, hier alles aufzubauen und wir lassen diese Arbeitskraft einfach ziehen. Das kann es ja wohl nicht sein. Was für eine Ressourcenverschwendung. Wir müssen die zurückholen. Er hat die 10 Plagen erlebt. Er hat seinen eigenen Sohn verloren. Und schon geht ihm der Fluss dieser Leute nach. Er sagt, wir müssen die zurückholen. Das kann es nicht sein. Ich will meine Pläne umsetzen. Und dann lesen wir in den Versen 4 und 8, dass Gott sein Herz verstockt. Das ist immer ein bisschen herausfordernd. Hat jetzt Gott die Entscheidung herbeigeführt oder war das der Pharao? Ihr könnt mal aufschlagen, Römer 9, Vers 17. Das ist wirklich ein Thema, weil Paulus es dann auch nochmal aufgreift. Römer 9, Vers 17, ich lese euch vor, denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben hierzu habe ich dich erweckt, also dazu hat er ihn geschaffen, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Ah, da sind wir wieder bei diesem Verherrlichen. Gott hat den Pharao geschaffen, damit die Welt erkennt, wie groß er ist, damit Gottes Name verkündigt werde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, dessen erbarmt Gott sich, und wen er will, verhärtet er. Dieses Verhärten habe ich, dieses Verstocken hatte ich mal nachgeguckt vom Begriff, und es bedeutet so viel wie stark sein, wie fest werden. Das kann sich beziehen auf die Verhärtung des Herzens, aber auch des Gesichts. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich sauer bin. Da wird man grimmig. Oder ich sehe es dann mehr, da fällt es mir häufiger auf bei meinen Töchtern, wenn die sauer sind. Das sieht man, wenn die Treppe runterkommen und sauer sind, das sieht man einfach verhärtet. Ich denke, so geht es meiner Frau auch mit mir, wenn sie es dann von außen sieht. Der Pharao ist Gottes Macht zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach begegnet. Und er hat eigene Pläne, nämlich dieses Volk für seine Pläne einzubinden, zu benutzen als Sklaven. Und er trifft hier eine Entscheidung. Trifft die Entscheidung, seinen eigenen Plänen zu verfolgen. Und er zieht Gott einen Schlussstrich. Mir hilft es, das zu verstehen, wenn ich mir bewusst mache, Gott ist ein Gott der Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Und Gerechtigkeit führt dazu, dass es einen Schlussstrich gibt. Sünde ist etwas, das Gott vergibt, aber was im Herzen eine Ablehnung Gottes ist. Und der Pharao ist zu dem Punkt gekommen, wo er Gott ablehnt, wo Gott sagt, es ist genug. Ich verstocke sein Herz. Und er hat ihn verworfen. Es ist für diesen Pharao, so wie ihr die Geschichte auch kennt, wie es weitergeht, ein zu spät. Die Entscheidung hat er eigentlich zu diesem Zeitpunkt getroffen. Ein zu spät. Weil er so halsstarrig und verblendet war und seinem eigenen Plan verfolgt hat. Wie ist es bei uns? Drei Sachen. Das eine ist, dass die Rettung, die hier sehr bildlich ist, wirklich vielleicht noch verstärkt durch die Bilder aus Kabul, die wir in den letzten Tagen in den Nachrichten gesehen haben, wo man sieht, wie so eine Rettungsaktion, wie dramatisch sowas ablaufen kann. Diese Rettung, die Gott vorhat, beschränkt sich nicht auf sein Volk, sondern beschränkt sie, also weitet sich wirklich aus bis auf uns. Zum Beispiel Johannes 1,12, wie wir es lesen können. Alle denen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, seine Kinder zu werden. Das ist ein Vers, den ich für mich in Anspruch nehmen darf, den du für dich in Anspruch nehmen darfst. Gott will retten, da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Und es ist eine Tatsache, von der ich erfüllt sein will, die mich tragen soll, die dich erfüllen soll und die dir wirklich Mut und Hoffnung geben darf. Die mir Kraft geben soll in meinem Alltag und die mir Raum geben soll. Gott gibt mir einen Umgang mit meiner Sünde, mit meinem Versagen. Er kommt zu mir, du kannst es abladen. Das musst du dir mal vorstellen. Er gibt dir einen Umgang, er gibt dir eine Lösung. Du darfst loslassen. Das zweite ist, Gott will dich führen. Er macht es mit dem Volk Israel nicht auf direkten Weg, weil er noch was anderes vorhat, sich zu verherrlichen. Und das kann mit dir und mit mir genauso sein. Zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 10, der Vers bringt es sehr schön auf den Punkt. Da steht, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Was mir so gut gefällt an dem Vers ist, wenn ich mein eigenes Leben sehe, sage ich, wow, ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich immer in der Lage bin zu erkennen, was gut und richtig ist. Aber das sagt er auch nicht, sondern er sagt, sein Geist wird uns befähigen, das zu tun und er hört dann damit auf, ihn immer besser kennenzulernen. Jesus nimmt sich die Zeit, dass ich ihn immer besser kennenlerne. Ich bin dieses Jahr 40 geworden und das ist irgendwie doch ein bisschen ein Meilenstein. Ich habe gedacht, jetzt ist der Moment gekommen, ich werde gescheit. Aber ich bin Mischling, von daher bin ich nur zur Hälfte gescheit geworden. Meine Mutter kommt nicht von hier. Wenn sie das hört, dann kriege ich Ärger. Es ist ein Prozess, ich gucke zurück und ich sage, statistisch ist die Hälfte rum und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach weiß, es gibt Dinge, die werde ich nicht lernen. Und das ist auch in Ordnung. Aber mit Jesus ist es nicht so. Er arbeitet weiter an mir. Er arbeitet weiter an dir. Sie ihn besser kennenlernen und Früchte tragen dürfen. Gott will mich führen. Und es kann sein, dass er mich in Situationen reinführt, die im ersten Moment aussehen wie ein Engpass. Wie eine Sackgasse vielleicht sogar. Dass es da einen Druck gibt. Ich meine, nicht umsonst gibt es in Psalm 23 den Vers, und wenn er mich führt ins finstere Tal. Das ist ein Teil unserer Realität. Hast du Druck in deinem Leben zurzeit? Hast du Druck in deinem Leben? Wenn das so ist, ich kann nur Worte gebrauchen, aber Gott steht dahinter. Was für dich ein Engpass ist, ist für Gott kein Engpass. Und ich sage es mir selbst auch, was für mich ein Engpass ist, eine Sackgasse ist, ist es für Gott kein Engpass, sondern er führt durch. Und die Antwort darauf ist eigentlich dann eine Frage, wie ist mein Herz, wie steht mein Herz dazu, dass er mich führen will? Ist es weich? Lasse ich mich führen? Und weich heißt auch abzurücken von dem, was ich als Lösung sehe, ihm das zu überlassen. Oder es ist so wie der Pharao, der festhält an seinen Plänen. Weil Gottes Absicht ist immer noch die gleiche, auch in meinem Leben, sich zu verherrlichen, groß zu werden, durch mein Lob. Das tut so gut, hier mit euch zu sitzen und diese Lieder der Anbetung zu singen und Gott groß machen zu können. Das können wir nur hier in der Gemeinde tun. Das passiert sonst nirgendwo auf der Welt. Hier passiert es. Mir das Ausmaß seiner Rettung bewusst zu machen und mich daran zu erinnern, wenn ihr schon mal vorspringt auf Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Auf das läuft seine Führung raus. Er wird für dich kämpfen. Er wird für dich kämpfen. Wie stehe ich dazu? Das ist das zweite Thema und da möchte ich euch den Abschnitt jetzt vorlesen, die Verse 10 bis 16. Eine Entscheidung zu glauben, die Verse 10 bis 16. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortet dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Und jetzt kommt dieser Vers 14. Und der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Hat von euch die Geschichte schon mal jemand gehört? Ja. Der ein oder andere, man kennt sie grundsätzlich. Das Volk ist eingekesselt. Auf der einen Seite waren Berge, auf der anderen Seite das Rote Meer und hinter ihnen kommt das SWAT-Team, der Ägypter, die GSG 9 quasi, des Pharaos, könnte man sagen. Wie viel waren die Israeliten ungefähr? 3 Millionen, ja, 2-3 Millionen. Wisst ihr, wie viele Leute hinter ihnen hergekommen sind? Ein paar hundert, 600, genau. Die Zahl, die drin steht, ist 600. Da könnte man sich ja fragen, warum haben die Angst? ich musste auf dem Taschenrechner nachrechnen, das ist ja über 300 Israeliten auf einen Ägypter. Ich meine, okay, es ist ein Volk mit Kuh und Esel, Sack und Pack. Das ist schon nochmal was anderes. Ich nicht sagen, dass ich keine Angst hatte, aber da bricht eine richtige Panik aus unter diesem Volk. Warum haben sie vor 600 Spezialeinheiten der Angst? Wie reagieren sie? Die wenden sich an Mose und machen ihm die schwersten Vorwürfe. Wirklich durchgeknallt. Vers 11, wir werden alle sterben. Und wir haben es dir doch schon in Ägypten gesagt. Ja, warum sind sie dann mitgezogen? Und dann sagen sie, wir wollen lieber Sklaven sein. Das muss man sich mal vorstellen. Also mir wäre es lieber, ich wäre ein Sklave beim Pharao, als diese Befreiung hier mitzuerleben. Da ist totale Panik. Es ist jetzt leicht für mich, das von hier aus zu sagen. Ich frage mich selbst, wie ist es bei mir, wenn links die Tür zu ist, rechts die Tür zu ist? Wenn Druck von hinten kommt, wie reagiere ich dann? Wie haben wir reagiert letztes Jahr im April, als es hieß, jetzt werden die Schulen geschlossen? Wie reagiert Mose? Hat er Angst? Das würdest du sagen. Es ist immer schwierig, wenn man Text liest und man liest die Stimme von Gott, weil ich nicht weiß, wie er es betont hat, gell? Ursprünglich. Aber er könnte das auch sehr zutraulich zu Mose gesagt haben, Vers 15. Was schreist du zu mir? Also gegenüber dem Volk ist Mose sehr nüchtern und sagt, steht und seht. Aber innerlich hat er geschrien zu Gott, rette uns hier raus, hol uns hier raus. Was soll ich denn tun? Das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe die hergeführt und jetzt? In den Süden, das war ja schon komisch. Er schreit zu Gott, aber er war in ständiger Verbindung mit Gott. Er war in diesem ständigen Austausch und Gott gibt ihm einen Befehl. Und jetzt echt, stellt euch das mal vor. Der hat einen Wanderstock und Gott sagt, nimm deinen Wanderstock und streck den aus. Ein erwachsener Mann, ja, der hat über Jahre Ziegen gehütet, der hat Verantwortung übernommen. Und jetzt soll er sich an ein Meer stellen und einen Stock ausstrecken, Freunde. Also wir kennen die Geschichte und das ist vielleicht ein bisschen auch das Problem. Das ist für uns so selbstverständlich, was da passiert. Nimm dein Stecken und streck den Arm aus. Stell dir mal vor, Gott hätte es gesagt, macht es hier vor jedem Gottesdienst und dann werdet ihr bewahrt bleiben vor Blödsinn. Ich sage es einfach mal so. Wer hätte das gemacht, sich dahingestellt mit dem Stock? Aber er tut es. Er stellt sich hin, er hebt den Arm. Stehst du unter Druck zurzeit? Ich möchte mir bewusst machen, dass meine Einschätzung meiner Lage, meiner Lebenslage, der Situation, in der ich bin, in der du stehst, die passt nur, wenn ich sie in Gottes Licht sehe, wenn ich sie in Einklang bringe mit Gottes Willen, mit Gottes Führung. Der Druck in meinem Leben, zum Beispiel die Corona-Situation in meinem Leben, zum Beispiel Leid, Unverständliches, Entscheidungen, die anstehen. Und die Entscheidung, vor die Jesus uns stellt, ist eigentlich nur die, an seiner Hand zu bleiben, treu zu bleiben, darauf zu vertrauen, dass er das Beste für mich im Sinn hat. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, du musst treuer sein. Du musst treuer sein. Das ist nicht die Hilfe, sondern uns ermutigen und zu sagen, ich will treuer sein und mir vielleicht zu überlegen, wie kann ich jemanden in der Gemeinde eine Ermutigung sein, treu zu sein, dran zu bleiben an Jesus, zu vertrauen, seine aktuelle Lebensfrage zu besprechen, mit ihm zu beten. Wie kann ich deine Treue unterstützen? Wie kann ich dir eine Ermutigung sein? Und schreien ist erlaubt. Ja? Also Gott macht sich nicht über Mose lustig. Was schreist du zu mir? Er hat es gehört. Was schreist du zu mir? Ich habe es gehört, dass du schreist. Schreien ist erlaubt. Jesus geht es nicht darum, dass wir in Fassung vor ihn treten, sondern dass wir authentisch vor ihn treten, wie wir sind. Und Glaube ist da das Entscheidende. Gott hat die Situation herbeigeführt und Menschen haben sich unterschiedlich positioniert. Der Pharao hat sich positioniert, das Volk, Mose. Jeder hat eine Einstellung zu dieser Situation. Wie führt Gott die Situation fort? Und da lesen wir ab Vers 24. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und das Meer kehrte zum Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück, und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrten die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jedem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Gott teilt mehr als das Meer. Gott verfolgt einen Plan mit allen Beteiligten. Und mit den Ägyptern, da kommt es hier zu einem Showdown, zu einem Vernichtungsschlag. Zunächst mal schafft er Verwirrung unter ihnen. Die stürzen sich hinterher, dann brechen ihnen die Räder vom Wagen ab. Und was ich sehr spannend fand, ist, wer schließt denn das Meer? Mose. Also Gott hat ihm gesagt, er soll das Meer teilen mit dem Stock. Dann hat sie es geteilt, Israel ist durchgezogen. Und jetzt spricht Gott wieder mit ihm und sagt: Streck du den Arm aus, um das Meer zu schließen. Er bindet ihn ein in diesen Plan. Krasser Befehl. Bin froh, dass er nicht an mich gegangen ist. Und Mose macht das Meer zu. Er könnte sich ziemlich sicher sein, also wie Wasser sich normal verhält, was da passieren wird. Und nicht einer bleibt übrig. Der gerechte Gott, wie wir am Anfang gehört haben, der spricht hier sein Gericht über die Ägypter. Könnte man jetzt sagen, ist ja eine Geschichte im Alten Testament. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählt in Matthäus 13, das vom Unkraut. Das Unkraut, das zwischen der Frucht wächst. Und auch dieses Unkraut wird, wenn es als Unkraut dann erkennbar ist, wenn es ausgewachsen ist, von den Engeln ausgelesen und ins Feuer geworfen. Und die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Das Gericht, das Gott hier spricht, nicht um uns Angst zu machen, einfach um uns zu ernüchtern, ist nicht eine Sache, die im Alten Testament stehen geblieben ist, sondern wo Jesus sagt, es kommt der Zeitpunkt des Gerichts, und deswegen ist es so wichtig, dass ich euch rette, dass ihr gerettet seid. Und das ist auch die Freude, die ich ableite aus meiner Rettung, zu wissen, Gott hat mich aus reiner Gnade verschont vor diesem Gericht. Nicht, weil ich es verdient habe, nicht aufgrund von meinen Vorfahren, nicht aufgrund von irgendwas, was ich geleistet habe, sondern aus reiner Gnade hat er mich gerettet und hat mich hier verschont. Ich hätte genauso gut verdient, einer dieser Ägypter zu sein. Und er ruft mich raus. Die Israeliten, die dürfen in diesem Moment auch eine übernatürliche Rettung erleben. Wenn sie jetzt einfach an der Küste entlang gezogen wären, hätten sie dieses Erlebnis nicht gehabt. Aber sie sind an einer Stelle gelandet, wo sie gewusst haben, wir wären hier niemals hingekommen. Wenn die Befreiung aus Ägypten nicht genug gewesen wäre, wir wären niemals an diesem anderen Ufer angekommen, wenn Gott uns nicht dahin gebracht hatte. Ich darf so dankbar sein um meine Rettung. Vielleicht ist das mit dem Meer etwas augenscheinlicher und wir sagen, wow, ich würde auch mal gern irgendwo durchlaufen, wo links und rechts Wasserwände hochgetürmt sind. Aber ich kann euch was sagen, meine Rettung, die ist übernatürlicher als das. Dass Gott wirklich einen Sünder in seine Gegenwart lässt, dass er sagt, ich lasse meinen Sohn sterben dafür, dass ich bei ihm sein darf. Übernatürlich. Und das trägt mich und gibt mir unglaubliche Freude und Kraft von Tag zu Tag. Und vielleicht bist du an dem Punkt, und ich wünsche diese Freude, sagen, in dem Druck, aus der zu schöpfen, vielleicht nicht, dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen oder zu sagen, nee, ich gehe diesen Schritt frisch. Ich will mir das wieder in mein Bewusstsein reinlassen, in mein Herz reinlassen, ihm diesen Raum geben, die Panik ableben und mich ihm zuwenden. Und das andere ist, wenn Gott in Mose einbindet, ein Meer zu teilen und wieder zusammenzuführen, wo möchte er dich einbinden? Wo möchte er dich einbinden? Wie reagiert das Volk? In Vers 31 können wir es lesen und das ganze nächste Kapitel ist ein ganzer Jubelpsalm, der dann kommt. Aber nur Vers 31, als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Hier bringen sie es zusammen, in diesem kurzen Moment, da bringen sie es zusammen. Ey, Gott hat gehandelt und sie jubeln. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich festhalte an diesen Momenten, wo ich sage, Gott hat gehandelt. Und dass ich das nicht vergesse, wenn sich die Fluten wieder geschlossen haben und rückblickend alles aussieht wie vorher. Er hat gehandelt. Unser Thema war an Gottes Seite, seine Treue und seine Führung erfahren durch dick und dünn. Wir haben angefangen mit diesem Lebenspuzzle, das Gott zusammenbaut, das er auch zusammenbaut in deinem Leben. Wo Teile dabei sind, wo diese Dankbarkeit sehr präsent ist oder Teile dabei sind, wo der Druck sehr präsent ist, dieses Unverständnis, wo kommt dieses Teil rein, aber ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich möchte dir einfach eine Frage dalassen, nämlich wenn du diese Geschichte anguckst und wenn du dein Leben anguckst, an welcher Stelle stehst du? Und keine der Stellen ist eine Schande, keine der Stellen ist eine Schande, weil Jesus dir immer die Hand hinstreckt. Geht so, dass du merkst, hey, es gibt einen Bereich in meinem Leben, wie bei dem Pharao, da bin ich verstockt, da will ich einfach nicht loslassen. Geht es dir so, wie dem Volk, das in dem Moment voller Furcht ist? Bist du gerade dabei, dich verzweifelt an Gott zu wenden, zu sagen, schenk mir eine Lösung. Er hört dich in dem Zustand. Oder bist du dabei, dass du sagst, hey, diese Entscheidung war dran, Gott hat mich geführt und ich habe sie getroffen, ich habe gehorsam gehandelt. Dann zu jubeln, zu sagen, ich bin dankbar, dass Gott mich bewahrt hat, dass er mich so klar geführt hat, dass ich diese Entscheidung treffen konnte. Einfach zu sagen, danke Gott, du führst. Vielleicht auch der Gemeinde das zu bezeugen, zu sagen, ich habe Gott so und so erlebt, weil es ist eine Ermutigung untereinander. Für mich ist immer eine Ermutigung, wenn ich von den Geschwistern höre, wie Gott sie geführt hat. Oder du bist an dem Punkt, tief erfüllt, wie das Volk in Vers 31, hey, Gott ist groß, er führt, er wird zum Ziel kommen. Auch das etwas zum Teilen, zum Mitgeben, was für andere eine Ermutigung sein darf. Und mein Schlüsselvers, den ich hier mitnehme, das ist dieser 2. Mose 14,14, den ich euch einfach nochmals vorlesen möchte. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Lass es deine Verheißung sein für diese kommende Woche, in dieser verrückten Zeit, wo wir nicht wissen, wo die Bestimmungen hin und her gehen. Gott wird für dich kämpfen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich habe von Herzen Dank für den Sonntag. Hab Dank für die Ruhe, das Dach über dem Kopf, das Ausrichten auf dich. Hab Dank, dass du nicht müde wirst, zu uns zu reden. Herr, hab Dank für die Gemeinde hier in Pfullingen, für ihr Zeugnis untereinander, ihr Zeugnis in die Stadt rein. Hab Dank, dass du mit Pfullingen nicht fertig bist. Und ich möchte dich bitten für die Geschwister hier, dass du diesen Vers in ihren Herzen Raum gewinnen lässt, dass du für sie kämpfst, dass sie auf deiner Seite stehen, dass du der bist, der das Meer teilt und der es schließt. Und lass sie zu dir kommen mit ihren Ängsten. Lass das mehr sein als Worte, sondern dass sie sich festklammern an dir und es erfahren, wie du für sie kämpfst. Geh du mit uns in die Woche, schenk du Gelegenheiten, dich zu bezeugen und zu sehen, wie groß du bist. Amen. Amen.